Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal steht das 9. Kapitel des alttestamentlichen Buches Esra im Mittelpunkt. Sie erinnern sich, unter dem persischen König Kyros bekamen die Juden, die sich im babylonischen Exil befanden, die Erlaubnis, wieder nach Hause zurückzukehren. Nur etwa 50.000 von ihnen nutzten dieses Angebot und errichteten in Jerusalem einen neuen Tempel. Denn der alte Tempel war unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden. Jahrzehnte nach der Fertigstellung des neuen Tempels machte sich Esra mit rund 2.000 weiteren Juden auf den Weg von Babylon nach Jerusalem. Auf dem Thron des persischen Königshauses saß nun Artasaster. Auch er setzte sich, wie einst König Kyros, dafür ein, dass die religiösen Traditionen der unterworfenen Völker erhalten bleiben. Allerdings ist es schon erstaunlich, mit wie viel Vollmacht er den jüdischen Priester Esra ausstattet und wie viel Geld er investiert hat, damit der Tempeldienst in Jerusalem wieder in vollem Umfang fortgeführt werden kann. Der persische König Artasaster. Einerseits hat er dem jüdischen Priester Esra viele freiwillige Gaben für den Unterhalt des Tempels mitgegeben und ihm die Erlaubnis erteilt, sich bei weiterem Bedarf einfach an die königlichen Schatzmeister zu wenden. Andererseits erwartete König Artasaster auch gewisse Gegenleistungen. Zum Beispiel erhoffte er sich, dass der Zorn des Gottes Israels niemals, Zitat, über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen werde. Eine andere Erwartung des Königs findet sich ebenfalls im 7. Kapitel des Esra-Buches, und zwar in Vers 25. Sie lautet: Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen, und wer es nicht kennt, den sollt ihr es lehren. Esra sollte also sein Wissen und seinen Einfluss nutzen, um unter den Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft freigekommen waren, eine zivile, aber auch eine religiöse Gemeinschaft zu formen. Eine Art Dankgebet am Ende von Kapitel 7 weist darauf hin, dass Esra in allem, was geschehen ist und was noch auf ihn zukommt, Gott am Wirken sieht. Und so betete Esra: Gelobt sei der Herr, der solches dem König eingegeben hat. Ein wesentlich umfangreicheres Gebet aus dem Munde Esras wird im vor uns liegenden Kapitel 9 wiedergegeben. Komischerweise finden sich solche langen und schwergewichtigen Gebete auch im 9. Kapitel des Nehemia-Buches und im 9. Kapitel des Daniel-Buches. Doch damit nicht genug, alle drei Bücher gehören zu den Schriften des Alten Testaments, die die Zeit nach dem babylonischen Exil in den Blickpunkt rücken. Und bei allen drei Gebeten handelt es sich um Bußgebete. Esra spricht sein Gebet, nachdem er erfahren hat, dass es unter den heimgekehrten Juden offenbar zu einigen schlimmen Verfehlungen gekommen ist. In Vers 1 berichtet Esra: Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Greueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Die meisten der hier genannten Völker sind zu verschiedenen Zeiten unmittelbare Nachbarn der Israeliten gewesen. Nur die Hethiter nehmen eine gewisse Sonderrolle ein. Sie sind ein kleinasiatisches Volk, das große Städte entlang der Küste wie Ephesus, Smyrna und Troja für sich beanspruchen. Im Südosten reicht das Einflussgebiet der Hethiter hinunter bis nach Syrien und Kanaan. Die Hethiter sind also ein recht großes Volk. Mit all den anderen Völkern, die in Vers 1 genannt werden, haben sie aber vor allem eins gemeinsam. Sie sind Heiden und verehren fremde Götter. Manchen Juden scheint dies nichts auszumachen. Für sie ist es das Natürlichste von der Welt, dass sie sich nach ihrer Rückkehr in das Land ihrer Väter nicht von den Menschen abkapseln, die sie dort vorfinden. Es werden wirtschaftliche, dann aber auch persönliche Beziehungen geknüpft. Zwischen Frauen und Männern auf beiden Seiten entstehen gelegentlich zarte Liebesbande. Und so kommt es, dass immer häufiger auch sogenannte Mischehen geschlossen werden. Esra sieht diese Entwicklung mit Besorgnis. Denn Menschen, die miteinander verheiratet sind, teilen nicht nur Tisch und Bett miteinander, sondern beeinflussen sich auch gegenseitig in ihrer religiösen Überzeugung. Und hatte Gott die Israeliten nicht gerade deshalb in die babylonische Gefangenschaft geführt, weil sie sich auf fremde Götter eingelassen hatten? Ich vermute, dass Esra in keinster Weise Lust darauf hat, sich mit den Leuten aus seinem Volk wegen solcher Dinge zu streiten, zumal viele von ihnen schwere Zeiten durchgemacht haben. Damit meine ich nicht nur die babylonische Gefangenschaft, sondern auch die Enttäuschungen, die manche nach der Rückkehr in ihre Heimat erlebt haben. Die erste Gruppe von Heimkehrern etwa konnte gerade mal das Fundament des neuen Tempels fertigstellen. Da wurde von dem damaligen König Darius ein Baustopp verhängt, so dass die Bauarbeiten zum Erliegen kamen. Ein Blick in das Buch des Propheten Haggai verrät, wie entmutigt die zurückgekehrten Israeliten gewesen sein müssen. Es brauchte viel Geduld und Gottvertrauen, um die Hürden der Entmutigung zu überwinden. Männer wie Haggai und später auch Nehemia waren ihnen dabei behilflich. Ohne sie wäre es möglicherweise nicht zum Wiederaufbau des Tempels und zum Wiederaufbau der Stadt Jerusalem gekommen. Jemand hat einmal gesagt, Mutlosigkeit oder Entmutigung seien die stärksten Waffen des Teufels. Vielleicht, weil man die Folgen nicht sofort durchschaut. Die heimgekehrten Israeliten waren höchstwahrscheinlich froh, von den Menschen, die jetzt im früheren Südreich Juda lebten, einigermaßen freundlich aufgenommen worden zu sein. Das half ihnen über manche entmutigenden Dinge hinweg. Beispielsweise könnten die Wohnverhältnisse in Jerusalem und Umgebung nach wie vor bedrückend gewesen sein. Gerade Jerusalem war eine weitgehend zerstörte Stadt. Auch wenn man selbst wieder ein Dach über dem Kopf hatte, war es vermutlich doch ziemlich beängstigend, in einer Art Geisterstadt zu leben. Da wollte man sich von wohlmeinenden Menschen in der Nachbarschaft, auch wenn sie aus einem anderen Volk stammten, nicht absondern, wie es in Vers 1 unseres Bibeltextes heißt, sondern man suchte Gemeinschaft und Zusammenhalt. Aber wie vorhin geschildert, ein solches Zusammenrücken verstärkte automatisch die Gefahr, dass sich auch religiöse Vorstellungen miteinander vermischen. Wer heute vor einer Partnerschaft warnt, die eine Christin oder ein Christ mit einem andersgläubigen Partner eingeht, der wird in aller Regel als intolerant abgestempelt. Aber bitte überlegen Sie mal, wie wahrscheinlich ist es, nüchtern betrachtet, dass eine Christin oder ein Christ völlig unbeeinflusst bleibt von dem Glauben seines Partners oder seiner Partnerin? Das Zusammenleben bringt es doch mit sich, dass man an der einen oder anderen Stelle auch in Glaubensdingen Kompromisse schließt. Zur Zeit Esras sind es ein paar führende Männer aus dem Volk, die beobachtet haben, was da teilweise zwischen Männlein und Weiblein vor sich ging. Sie informierten Esra darüber. Ihre Beobachtung, Vers 2, denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne, und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Na ja, würde man heute vielleicht sagen, die höher gestellten Persönlichkeiten sind ja auch nur Menschen. Richtig, aber in ihrer Eigenschaft als Obere oder Ratsherren tragen sie eben eine größere Verantwortung vor Gott. Und wenn sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden, machen sie sich in einem höheren Maße vor ihm schuldig. Im Grunde muss Esra eine überaus enttäuschende Bilanz ziehen. Denn zumindest die rund 2000 Leute, die zusammen mit ihm nach Jerusalem gekommen waren, die hatte er teilweise nach bestimmten Kriterien ausgesucht. Unter ihnen waren Priester, Leviten und Tempeldiener. Doch auch diese Leute waren offenbar nicht tugendhafter oder weniger anfällig für Versuchungen als der Rest. Wie sollte Esra nun darauf reagieren? Vielleicht sollte er eine Rede halten, eine Ansprache im Fernsehen zur Lage der Nation, mit patriotischer Musik unterlegt und mit einer israelischen Flagge im Hintergrund. Aber Esra verzichtet darauf. Obwohl ich es ihm zutrauen würde, dass er es mit einem leidenschaftlichen Aufruf durchaus schaffen könnte, einen Großteil der Israeliten auf seine Seite zu ziehen und mit ihnen eine Koalition zu gründen gegen Unmoral und Abgötterei, ja, und auch gegen Eheschließungen mit andersgläubigen Partnern. Esra verzichtet auch darauf, eine Vereinigung ins Leben zu rufen, die es sich zum Ziel setzt, die Keuschheit im Volk zu fördern. Auch eine Organisation, die besonders skandalöse Fälle schonungslos ans Tageslicht bringt, wird es mit Esra nicht geben. Wie würden wir wohl heute an Esras Stelle handeln? Was würden wir in die Wege leiten, um ein fragwürdiges Verhalten, das wir als schädlich erkannt haben, zu brandmarken, in der Hoffnung, dass sich dadurch etwas ändern wird? Nun, Esra greift zu einem Mittel, das heute weithin außer Mode gekommen ist. In Vers 3 unseres Bibeltextes berichtet Esra: Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Diese Reaktion mag verständlich sein, wenn man sich vor Augen führt, dass Esra schätzungsweise 75 Jahre nach der ersten Gruppe von Rückkehrern in seiner alten Heimat angekommen ist. Zu dieser Zeit stand bereits der neue Tempel, aber die Stadtmauer von Jerusalem lag noch immer in Trümmern. Über den neu errichteten Tempel konnte man sich freuen, sicher, aber der alte Glanz der Stadt war noch nicht wiederhergestellt. Was aber in der Zwischenzeit schon wieder hervorragend funktionierte, war das gemeinsame Sachemachen mit den Heiden. Dieses gefährliche Verhalten, das in der Geschichte Israels schon so oft zu einem Stolperstein geworden war. Die Enttäuschung und das Entsetzen darüber bringt Esra dazu, sein Kleid und seinen Mantel zu zerreißen, sich die Haare zu raufen und voller Bestürzung erstmal still dazusitzen. Wieder möchte ich Sie bitten, mal kurz zu überlegen, wie die meisten von uns heute reagieren würden. Würde uns die eigene Betroffenheit dazu bringen, erstmal still zu sein und unter dieser Betroffenheit wirklich zu leiden? Oder würden wir auf die anderen zeigen und sofort nach Veränderung rufen? Vers 4. Weiter berichtet Esra: Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treubruches derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Die erste Hälfte dieses Verses berührt mich auf eine eigenartige Weise. Es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren. Diese Worte machen deutlich, dass Esra und die sich bei ihm versammeln eben keine Moralapostel sind, die sich ungefragt in das Privatleben anderer Leute einmischen, sondern es sind sehr empfindsame Leute, die das Wort Gottes ernst nehmen und es selbst an sich heranlassen. Es bekümmert sie zutiefst, wenn diesem Wort nicht Folge geleistet wird. Solchen Menschen, so mein Eindruck, begegnet man nicht oft. Zwar kenne ich viele Christen, die ich als mutig und bibeltreu bezeichnen würde, als Fundamentalisten in einem sehr positiven Sinn, weil sie in jeder Situation festhalten am Wort Gottes, dem Fundament des Glaubens. Ja, sie lieben das Wort Gottes. Ihre Bibel sieht richtig abgenutzt und zerlesen aus, und überall auf den Seiten haben sie etwas angestrichen oder farblich markiert. Aber wenn man diese Christen noch ein Stück genauer kennenlernt, dann stellt man auf einmal überrascht fest, dass das Wort Gottes für sie doch nicht die überragende Rolle in ihrem Leben spielt. Will sagen, das Wort Gottes hat nicht die prägende Auswirkung auf ihr Leben, die ich erwarten würde. Oder, um es mit Esra auszudrücken, sie erschrecken nicht mehr selbst über das Wort Gottes, sondern wollen lediglich mir erklären, warum ich darüber erschrecken soll. Tatsache ist doch, dass Gott jede Form von Sünde hasst, weil er ein heiliger Gott ist. Genau deshalb müsste jedes Erkennen von Sünde bei uns Menschen ein inneres Erschrecken darüber auslösen. Auch als Christ, der an die vergebende Liebe Jesu Christi glaubt, komme ich daran nicht vorbei. Denn Jesus hat einmal gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Esra ist offenbar bestürzt darüber, dass seinen Zeitgenossen, die so wie er aus der babylonischen Gefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt sind, dass ihnen eine solche Liebe zu Gott abhanden gekommen ist. Ich komme nun zu Vers 5. Weiter berichtet Esra, »Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott.« Die Hände vor Gott ausbreiten, damit ist gemeint, Esra fängt an, zu Gott zu beten. Die ausgebreiteten Hände bringen zum Ausdruck, »Herr, ich stehe mit leeren Händen vor dir, und nichts kann ich vor dir verbergen.« Vers 6. Und ich sprach, »Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel.« Mit großem Respekt nehme ich zur Kenntnis, dass Esra nicht betet, denn ihre Missetat ist ihnen über ihr Haupt gewachsen, und ihre Schuld ist groß bis an den Himmel, sondern unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen. Mir selbst geht es ja oft so, dass ich die Zustände in manchen Kirchen und Gemeinden beklage, und ich denke, ich tue es zu Recht. Aber wer ist denn die Kirche, und aus wem besteht denn eine Gemeinde? Ich bin es doch, der zusammen mit meinen Glaubensgeschwistern die Sünde dort hineinschleppt. Es gibt da so einen schönen alten Spiritual mit dem Titel »Standing in the Need of Prayer«. Darin heißt es ganz treffend, »Nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, sondern ich, mein Herr, bin derjenige, für den man beten muss oder der Gebet nötig hat.« Und genau dieses Empfinden hat auch Esra. Er stellt im Gebet sich nicht über die Leute, für die er betet, sondern er weiß, vor dem heiligen Gott bin ich kein Quäntchen besser als die anderen. Und hier beginnt nun das eigentliche Bußgebet Esras. Vers 7. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Esra ist jemand, der wirklich weiß, was es bedeutet, in die Hand anderer Könige zu gelangen. Den allergrößten Teil seines Lebens hat er in einem fremden Land verbracht, nämlich in babylonischer Gefangenschaft. Entweder war er selbst noch gar nicht auf der Welt, als seine Eltern nach Babylon deportiert wurden, oder er war damals noch ein kleines Kind. Als ein unschuldiges Kind, das völlig zu Unrecht die Zeit im Exil verbracht hat, hat er sich aber wahrscheinlich niemals betrachtet. Denn ihm ist klar, dass die babylonische Gefangenschaft eine Strafe war und damit eine Folge der Sündhaftigkeit des Volkes Israel. Und von dieser Sündhaftigkeit kann er sich selbst als Teil dieses Volkes nicht freisprechen. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der an einer unheilbaren Krankheit litt, die er sich durch sein leichtsinniges Verhalten selbst zugezogen hatte. Eine fürchterliche Sache. In der Zwischenzeit war er längst Christ geworden, aber alles deutete darauf hin, dass er an dieser Krankheit bald sterben würde. Und so kam es denn auch. Ohne Zweifel hat ihm Jesus alle seine Sünden vergeben, aber die Folgen seines eigenen leichtsinnigen Verhaltens musste er bis zum bitteren Ende ertragen. Ich habe den Eindruck, dass Esra einen solchen Zusammenhang auch für sich und die anderen heimgekehrten Juden erkannt hat. Die babylonische Gefangenschaft, die Schwierigkeiten, die viele nach ihrer Rückkehr nach Jerusalem erlebt haben, der Drang, sich trotz aller Warnungen mit fremden religiösen Vorstellungen einzulassen, all das steht in einem größeren Zusammenhang und ist Folge einer tiefgreifenden Loslösung von Gott. Aber Esra erkennt auch die Chancen, die sich ihm und den anderen bieten. Deshalb betet er, Vers 8, »Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade vor dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass er uns noch Errettete übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft. Ich frage mich, ob und in welchen Situationen es mir gelingen würde, mit wirklich dankbarem Herzen zu beten, nun ist mir aber für einen kleinen Augenblick Gnade vor meinem Herrn gegeben. In aller Regel werde ich eben nicht dankbar sein für einen kleinen Augenblick der Gnade, sondern ich werde zurückblicken auf Zeiten, in denen ich länger in den Genuss dieser Gnade gekommen bin. Und auf keinen Fall wird es mir in den Kopf gehen wollen, dass Gottes Gnadenerweise schon bald wieder ein Ende finden werden. Mit Erlösung oder mit dem Errettetsein hat das alles nichts zu tun, schon eher mit dem Lohn, den jeder Mensch erhalten wird. Jeder nach seiner Arbeit, wie der Apostel Paulus es wohl ausdrücken würde, also jeder seinem persönlichen Einsatz entsprechend. Demnach wäre die Zeit, die die heimgekehrten Juden in Jerusalem erleben, insbesondere die Freude über den neu erbauten Tempel, eine Art Belohnung. Vielleicht dafür, weil sie sich im Gegensatz zu den meisten ihrer Glaubensgenossen getraut haben, Babylon den Rücken zu kehren. Aber dass einige von ihnen die neu gewonnene Freiheit dazu missbrauchen, sich mit andersgläubigen Menschen einzulassen und damit erneut ein Abgleiten in die Abgötterei zu riskieren, ein solches Verhalten verdient keine Belohnung. Ein wenig hoffnungsfroh stimmt mich die Art und Weise, wie Esra über den kleinen Augenblick der Gnade redet. Er spricht davon, dass Gott ihnen einen festen Halt an seiner heiligen Stätte, also am neu errichteten Tempel, gegeben habe, um sie ein wenig aufleben zu lassen. Aufleben lassen, in anderen Bibelübersetzungen werden hierfür noch andere Begriffe verwendet, zum Beispiel Belebung geschenkt bekommen, wieder aufatmen können oder Erleichterung erfahren. Diese Umschreibungen sind für mich Hinweise darauf, was Esra sich insgeheim ersehnt, nämlich eine geistliche Erneuerung unter seinen Glaubensgenossen. Auch in Vers 9 des Bußgebetes taucht der Begriff Aufleben lassen wieder auf. Esra bekennt im Rückblick auf die Zeit der babylonischen Gefangenschaft: Denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Juda und Jerusalem gebe. Auch dieser Vers enthält mehr als nur ein Fünkchen Hoffnung. Denn wozu sollte ein solches Bollwerk gut sein, wenn nicht zur Verteidigung? Es kommt nur darauf an, dieses Bollwerk auch zu nutzen. Wieder komme ich zu dem Schluss, noch während Esra sein Bußgebet spricht, wünscht er sich eine geistliche Erneuerung unter den heimgekehrten Juden. Weiter ab Vers 10. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, als sie sagten, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land durch die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Und lasst sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeit. Aber nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke und großen Schuld willen, und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, und hast uns diese Schar von Erretteten gegeben, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischten mit den Völkern, die diese Gräuel tun? Soweit die Verse 10 bis 14. Esra hält also das, was die Israeliten bisher an Strafe erlebt haben, für eine ausgesprochen milde Bestrafung. Doch anstatt dankbar dafür zu sein, erweisen sie sich weiterhin als widerspenstig und sündigen erneut gegen Gott. Dass hier so sehr gegen die anderen Völker gewettert wird, hat nichts mit einem Gefühl der Überheblichkeit zu tun, sondern es geht allein darum, dass die Israeliten Gottes Volk sind und dass es zu keinerlei Religionsvermischung kommen soll. Und darum ergibt sich auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das von Gott verheißene Land auf Dauer nicht anderen in die Hände fällt. Weiter ab Vers 14, zweite Hälfte, der Schlussteil von Esras Gebet. Esra stellt Gott die bange Frage: Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, so dass es weder einen Rest noch Entronnene gibt? Herr, Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Das Gebet Esras ist ein Bußgebet. Es ist getragen von der Einsicht, dass die eigene Sünde und die der Glaubensgeschwister eigentlich unentschuldbar ist. Ziemlich am Anfang dieses Kapitels war davon die Rede gewesen, dass Esra und diejenigen, die sich bei ihm versammelten, regelrecht erschrocken waren über gewisse Vorkommnisse im Volk. Gottes Reaktion darauf könnte ebenfalls erschreckend sein und Schrecken verbreiten. Aber indem Esra seine Befürchtungen vor Gott ausspricht, klammert er sich gewissermaßen an ihn, in der verwegenen Hoffnung, dass Gott vielleicht doch Gnade vor Recht ergehen lassen wird. In meinen Auslegungen zum Buch Esra habe ich es schon mehrmals anklingen lassen. Esra geht schließlich als ein Reformer in die Geschichte Israels ein, wobei seine Reformen zumindest teilweise auf einer geistlichen Erneuerung beruhen. Gott erbarmt sich also über die heimgekehrten Israeliten und lässt das Bußgebet des Esra nicht unbeantwortet. Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel«, mit der wir bereits das Schlusskapitel des Esra-Buches erreichen. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.